Oh, when you get right down to it. Oh, 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 beautiful, yeah. Hey, hey, when you need me, I'll be right there.
Ich habe in diesem Jahr sehr viel in alten Chemiebüchern gelesen. Interessant ist, dass es war ein weiteres Mal eine Bestätigung dafür, dass man bis vor vielleicht knapp 100 Jahren Wissenschaftlichkeit noch sehr ernst genommen hat. Man hat also nicht so nagend an irgendeinem dieser kleinen Ästchen in der Baumkrone spekuliert. Zellintelligenz, passendes Wort, interessantes Wort, dem sicherlich einige Fakten zugeordnet werden können, aber es erzeugt keinen Zusammenhang. Ich werde immer nur dann kompetent, und ihr könnt kompetent werden in der Medizin, in der Psychologie, in allem, was ihr euch nur vorstellen könnt, wenn ihr prinzipiell davon ausgeht, jede Wissenschaft beginnt mit einer Naturbeobachtung. Alles andere ist Spekulation. Und so wurde auch bis vor wenigen Jahrzehnten noch geforscht. Heute ist das Weiterreichen von irgendwelchen Ministudien, um daraus eine andere Ministudie zu machen, voneinander abzuschreiben und hinterher 50 Quellenangaben in 6 Sprachen hinzuschreiben, dass das alles besonders wichtig aussieht und du dir die Mühe machen müsstest, weitere 50 Ministudien zu lesen, um zu überprüfen, ob diese eine Ministudie, die du gerade gelesen hast, nun ein Fünkchen Wahrheit enthält oder nicht. Echte Wissenschaftlichkeit beginnt immer mit einer Naturbeobachtung. Und wenn ihr die großen Sprünge in der Wissenschaftsentwicklung der letzten Jahrhunderte nimmt, dann werdet ihr immer wieder feststellen, dass das von Querdenkern kam. Nicht vom sogenannten Fachidioten, der auf einer relativ schmalen Spur unterwegs ist, sondern Menschen, die aus einem völlig anderen Bereich kamen und manchmal sogar Handwerker waren, aber die Idee hatten, das kann doch vielleicht ganz anders sein, als man das behauptet. Und die vielleicht noch nicht einmal wissen, was die jeweilige konventionelle Wissenschaft in der Medizin oder in der Physik oder in der Astronomie zum damaligen Zeitpunkt für richtig oder falsch hielt. Also es beginnt immer mit einer Naturbeobachtung. Also die ordnende Struktur ist, sagen wir mal, als Annäherung, um es ein bisschen verstehen zu können, ist eine elektrische Kraft. Auch unsere Haare wachsen entlang dieser elektrischen Linien. Wieso werden die Haare nur bis zu einer bestimmten Länge lang und fallen dann aus? Das sind so kleine Fragen, die eine ganze Kette von Erkenntnissen nach sich ziehen. Wieso kriegen die nur eine bestimmte Länge und fallen dann aus? Warum werden hier die Augenbrauen nicht genauso lang wie die Kopfhaare? Das ist sehr blöd aus. Oder zumindest schwer gewöhnungsbedürftig. Aber das sind Fragen, eine von vielen Fragen, die darauf hinführt, dass man sich solchen einem wirklichen Verständnis von Zusammenhängen annähern kann. Also Wasser, Mineralien und eine ordnende elektrische Struktur oder ein Fluss von Energie. Und bei den Mineralien unterscheide ich jetzt, um es anschaulich zu halten, zwischen Basismineralien, und das sind die Mineralien, die man gängigerweise als Mengenmineralien bezeichnet, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium beispielsweise, aus denen sich in Verbindung mit unterschiedlichen Phosphor- und Schwefelverbindungen unser Körper aufbaut. Und Stickstoffverbindungen natürlich. Und das andere sind, und diese Basismineralien, die brauchen wir auch in wirklich großen Mengen, das ist im Grammbereich, und zwar weitaus mehr, als man uns heute erzählt. Weitaus mehr. Und ihr braucht nur euren Körper zu beobachten, welche Mineralien mit welchen Organfunktionen bzw. Gewebsbereichen besonders in Verbindung stehen. Und wenn ihr feststellt, ja hoppla, da habe ich eine Störung, und das hat jetzt mit Kalium oder Natrium oder Calcium oder Magnesium oder sonst etwas zu tun, dann könnt ihr indirekt aus den Erlebnissen, Beobachtungen mit eurem Körper recht leicht erkennen, dass hier offensichtlich ein Defizit besteht und oder eine psychische Blockade die Verwertung verhindert. Das ist ein weiterer ganz entscheidender Punkt. Denn, das ist jetzt wieder ein Rückschluss aus der Kombination Wasser, Mineralien und Elektronenfluss oder Elektrizität. Sprich Psyche oder Gemüt oder Geist oder was auch immer das umschreibt und beschreibt. Mineralien sind in Anführungsstrichen doof. Die sind zwar chemisch wichtig für die Funktion unseres Körpers, sie transportieren auch, das ist etwas, was den meisten Chemikern bis heute entgangen ist, eine bestimmte Information, werde ich auch gleich an einigen ganz alltäglichen Beispielen veranschaulichen. Und die Mineralien als reine Bausteine, die aus sich heraus keine Wirkung haben, brauchen ganz bestimmte Impulse, um verwendet zu werden. Diese Impulse kommen aus der Psyche, aus dem Gemüt. Also ihr könnt die besten Mineralienrezepturen vertilgen, wenn ihr festgestellt habt, ihr braucht es, und jeder braucht es heute, leicht am Körper zu beobachten. Wenn aber dann nichts passiert, wenn keine Verbesserungen eintreten, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Psyche blockiert, unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Rezepturen prinzipiell passen. So, es gibt also eine Handvoll von Mineralien, die ich als Basismineralien bezeichne, und dann gibt es, also die regulieren beispielsweise den Wasserhaushalt, die regulieren die Nervenleitungsgeschwindigkeit, also die ganz elementaren Prozesse, und sind auch Bausteine in den prinzipiell mengenmäßig bedeutsamsten Organen bzw. Geweben, also Knochen beispielsweise, Bindegewebe und dergleichen. Und die zweite große Gruppe sind die Funktionsmineralien. Die bezeichnet man meist als Spurenelemente. Die sind in winzigsten Mengen erforderlich. Und zwar zum Teil in so winzigen Mengen, dass wir sie überhaupt nicht mit den heutigen technischen Möglichkeiten an einem verbrannten Organismus nachweisen können. Das ist ähnlich wie in dem Nachweis von Enzymen. Bei der Identifizierung von Enzymen muss man zum Teil Tonnen, zum Beispiel einer Leber, pürieren, um daraus winzigste Mengen eines gesuchten Enzyms zu isolieren, um daraus dann über Kristallbildung ein neues Enzym nachweisen zu können. Also das sind immense Mengen. Insofern fallen die meisten Mineralien bei den heutigen technischen Möglichkeiten hinten rüber. Also sie erscheinen gar nicht in der Analyse. Wie zum Beispiel auch Gold und Silber. Aber diese Funktionsmineralien, die finden wir in einer Vielzahl von Enzymen, also nicht in einer Vielzahl, in jedem Enzym, in jedem Vitamin, in all den Hormonen, in all den Substanzen, die in irgendeiner Form steuernd im Organismus wirken. Und diejenigen, die heute von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und anderen energetisierendes basisches Wasser.
Elektrisch aufladbar.
Das noch. Elektrisch aufgeladen, ja. Damit transportiert es dann Spannung und Spannung erzeugt Energie oder gibt Energie. Das heißt, das, was heute als Spurenelemente, als notwendige Spurenelemente behauptet wird, ist gerade mal der technische Stand des Messbaren. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, davon auszugehen, dass wir alle 79, 80, 81 natürlichen Elemente des Periodensystems brauchen für unser tägliches Leben. Manches halt nur, wie Gold und Silber, in absolut winzigsten Mengen. Was zu einer weiteren Schlussfolgerung führt. Es stellt sich somit nicht die Frage, was brauche ich nicht. Ich kann unter dieser Voraussetzung sagen, ich brauche alles. Es ist nur eine Frage der Menge. Die Dosis macht das Gift. Das ist auch die letztendlich vermutlich die simple wissenschaftliche Erklärung für diesen homöopathischen Effekt, dass man etwas endlos verdünnt, bis es vermeintlich nicht mehr da ist, aber eben nur vermeintlich nicht mehr da. Da kommen sicherlich bei der Homöopathie, wenn man sie wirklich schlüssig erklären will, noch andere Dinge hinzu. Aber diese Vorstellung der winzigsten Mengen, die sich der Messbarkeit entziehen, das ist etwas, was für das Gesamtverständnis entscheidend wichtig ist. Also die Dosis macht das Gift. Stellt sich gar nicht die Frage, wie viel. Ich kann ein halbes Kilo Natriumchlorid in mich reinstopfen, dann werde ich erhebliche gesundheitliche Probleme haben, obwohl Natriumchlorid als solches durchaus wichtig für unseren Körper ist. Stellt sich die Frage, wo wir denn die Mineralien bzw. die Substanzen herbekommen. Wie spät haben wir es überhaupt?
10:07.
10:07. Haben wir noch gut Zeit. Stellt sich die Frage, wo denn die. Das wird zum Abstellen ein bisschen schlecht, sonst ja. Balancieren die nicht so gut.
Ja. Na, weil die Gruppen haben keine Zeit, das abzustellen.
Bitte?
Ach, das ist diese Form, das kommt aus dem Ungarischen, das nannte man Räuberbecher. Mhm. Denn die haben schnell trinken müssen, haben nicht Zeit, was abzustellen, weil sie ihre Beute wegbringen.
Räuberbecher.
Habe ich noch nie gehört.
Also, ich hoffe, dass bis zu diesem Punkt klar geworden ist, dass ohne gutes Wasser als Lebensmittel, ohne eine Mineralienzufuhr für das permanente Verbrauchen und Umsetzen, werden nicht verbraucht in dem Sinne, dass das Natrium beispielsweise verschwindet, irgendwo im Nirvana, sondern Natrium wird umgesetzt in andere Verbindungen, die dann wiederum in Verbindung, also als Natriumverbindung ausgeschieden werden, über Schweiß, über Urin, über den Darm, wo auch immer das passend ist im jeweiligen Fall. Das heißt, die sind sozusagen ein durchlaufender Posten. Die müssen oben rein, müssen unten wieder raus. Irgendein Chemiker hat mal vor langer Zeit festgestellt, dass zum Beispiel Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium als Apfelsäure und Weinsäure, Alkalien, also alkalische Substanzen in entsprechenden Verbindungen oben reingehen und unten als kohlensäure Verbindung rauskommen. Also wir scheiden offensichtlich den Kohlendioxid, der bei der Energiegewinnung im Körper entsteht, nicht nur über die Luft aus, was ja die Pflanze dann anschließend weiterverwendet, sondern wir scheiden das Kohlendioxid auch über den Urin aus und über den Darm. Also, wenn wir ein Fließmodell sind, und wir müssen ein Fließmodell sein, mit wiederum der Konsequenz, dass unsere Vorstellung von dem stationären Aufbau unseres Körpers so nicht stimmen kann. Kann also nicht sein, dass wir zum Beispiel irgendwann ausgewachsen sind und dann haben wir halt einen Oberschenkelknochen und den haben wir dann, solange wir leben, 40, 50, 60 Jahre, sondern dieser Knochen ist streng genommen, physikalisch korrekt, chemisch korrekt betrachtet, ein Fließmodell. Da wird permanent aufgenommen, angebaut und abgebaut. Ist sogar in der Schulmedizin nicht unbekannt. Ich habe also während des Studiums, so ich mich dunkel erinnern kann, gelernt, dass sich die Gewebe prinzipiell alle erneuern. Also dass auch ein Knochen nach 7 Jahren komplett ausgetauscht ist. Aber man hat an der Stelle in der Medizin nicht weitergedacht. Wenn das so ist, dann stimmt möglicherweise die ganze Vorstellung von Energiegewinnung nicht. Also ich habe einen, ich nenne das jetzt mal ein bestimmtes dichtes Feld, das nenne ich Knochen. In diesen Knochen strömen permanent Nährstoffe rein, die Knochensubstanz neu aufbauen. Und zwar immer so, wie es gerade gebraucht wird. Ist auch in der Medizin bekannt. Wenn die Belastungen sich verändern, baut sich der Knochen komplett um. Also diese feinen Bällchen, hat jeder vielleicht schon mal gesehen, im Querschnitt eines Knochens, sieht ja aus wie, ja, fast wie der Bau einer Kathedrale oder so etwas Ähnlichem. Diese Bällchen werden abgebaut, umgebaut und zwar so, wie es die aktuelle Belastung erfordert. Und das geschieht permanent. Im Knochen dauert es halt länger. Also ich habe ein Fließmodell, was permanent Nachschub braucht und auf der anderen Seite abgebaut wird. Und das Entscheidende ist nun, und das ist etwas, was auch schon seit über 100 Jahren bekannt ist, dabei gewinnt der Körper seine Energie. Das ist nicht wie beim Auto. Ein Tank, eine Benzinleitung, eine Brennkammer und drumherum bleibt alles gleich. Das ist das mechanische Modell, was die Medizin heute völlig unbewusst an die erste Stelle ihrer Glaubenssätze setzt. Tatsächlich weist alles darauf hin, dass der Körper über den Abbau der eigenen Substanz bei gleichzeitigem Neuaufbau die Energie gewinnt, die er braucht. Also permanent Körpersubstanz verbraucht, permanent neu aufbaut. Das ist auch eine, wenn man da tiefer einsteigt, eine ganz einfache Erklärung dafür, dass tatsächlich nachweislich jede Erkrankung heilbar ist. Ohne Probleme. Vollkommen gleichgültig, wie schwerwiegend sie ist. Und es ist sogar übersichtlich leicht, wenn man sich auf der Ebene dieser beiden ersten sich teilenden Äste aufhält und von dort aus alles Nachgeordnete in einen Ordnungsprozess überführt. Wo kommen nun diese Mineralien her, die all das ermöglichen? Beziehungsweise, generell die Atome, Moleküle, die chemischen Elemente, die dafür brauchen. Wo kommen Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff her? Hauptsächlich.
Nahrung.
Die Atmung.
Luft.
Also natürlich auch über den Verdauungstrakt, aber Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff haben wir in Mengen in der Luft. Und es ist auch bekannt aus der jüngeren Forschung, dass ein gesunder Dickdarm diesen eingeatmeten Stickstoff zu essentiellen Aminosäuren aufbauen kann. Also dass wir diese sogenannten essentiellen Aminosäuren tatsächlich gar nicht brauchen, wenn der Dickdarm gesund ist und wenn die Lunge gesund ist. Denn in der Lunge gibt es Bakterien, die diesen Stickstoff aufnehmen, verwerten, dem Körper übergeben und damit im Dickdarm die Verwendung dieses Stickstoffs möglich machen. Und alle sogenannten alkalischen Erden, also das, was ich vorhin als Mengenmineralien angesprochen habe, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und dergleichen, das sind die Substanzen, die wir in erster Linie über die Nahrung zu uns nehmen. Und zwar eben als solche Essigsäuren, Weinsäuren, Salze und dergleichen. So, und jetzt gibt es eine ganz tückische Entwicklung. Vor etwa 140 Jahren kam Justus von Liebig auf den Plan, der war auch damals schon sehr bekannt, und Justus von Liebig hatte sich nicht ohne Grund der Entwicklung von Mineralstoffdüngern zugewandt, weil damals die Situation, das ist etwas, was mir auch bis Anfang dieses Jahres überhaupt nicht bekannt war, in hohem Maße dramatisch war. Tausende, zigtausende von Hektar über ganz Europa verstreut, von Weinbergen, von landwirtschaftlichen Nutzflächen unterschiedlichster Art, waren von einem immensen Schädlingsbefall betroffen, die Ernten gingen drastisch zurück. Man hatte schon eine Idee, dass das mit ausgelaugten Böden, was auch immer das im Einzelfall dann bedeutete, zu tun hat. Dahin tendierte dann die Forschung, herauszufinden, was man tun muss, damit die Pflanze wieder die Nährstoffe bekommt, die sie braucht, um zu gesunden, und der Schädlingsbefall in den zumindest mal vernachlässigen Bereich zurückgeht. Das, was man dabei festgestellt hat, ist, dass die Pflanze in der Lage ist, diesen Bedarf, den sie normalerweise hat, um kraftvoll zu sein, fortpflanzungsstark zu sein und auch widerstandsfähig zu sein gegen Naturgewalten, aus diesen alkalischen Erden zieht. Dass aber diese alkalischen Erden, also Natrium, Kalium und so weiter, komplett ausgetauscht werden können gegen Stickstoffverbindungen, also vor allen Dingen gegen Ammoniak. Ammoniak kann in der Pflanze, die Pflanze sieht äußerlich sogar vielleicht schöner und grüner und attraktiver aus, kann komplett ausgetauscht werden. Das heißt, ich esse eine Pflanze, habe aber diese Mineralien, die für meinen Regenerationsstoffwechsel wichtig sind, für den Parasympathikus. Denn diese Mineralien, die ich gerade angesprochen habe, die braucht der Parasympathikus für Regeneration und Heilung. Die stehen dann nicht zur Verfügung. Ich esse, bin satt, habe aber nicht das, was ich brauche, um zu regenerieren. Habe auch nicht das, was ich brauche, um den permanenten Fluss, den Wechsel, den Abbau bzw. Aufbau in den verschiedenen Körpergeweben aufzufangen, um dafür Nachschub zu sorgen. Also das Wissen ist bereits 140 Jahre alt. Ich habe es in der ganzen modernen Ernährungsliteratur, alles was ich gelesen habe über Mineralstoffwechsel und dergleichen, zu keinem Zeitpunkt gefunden. Was passiert nun, wenn das fehlt? Wenn diese elementaren für die Säureneutralisierung und jede Bewegung erzeugt Säure, selbst die Sorge um die roten Zahlen oder die befürchteten roten Zahlen auf dem Bankkonto erzeugen Säure. Was passiert, wenn ich diese Mineralien nicht zur Verfügung habe?
Der Körper braucht sie auch von dort.
Wo holt er sie her?
Aus den Knochen, Zähnen, Haaren.
Knochen, Zähnen, aus jedem Gewebe, das, wieder sind wir bei einem Naturgesetz, nicht überlebensnotwendig ist. Vorläufig nicht überlebensnotwendig ist. Das ist ein Notprogramm. Es beginnt ein Selbstverzehr und der ist heute bereits bei Kindern feststellbar. Er ist indirekt relativ leicht, unwissenschaftlich, aber absolut über einen längeren Zeitraum leicht überprüfbar an den Urin-pH-Werten, an dem Verlauf der Urin-pH-Wert, also der Säurewertkurve im Urin, feststellbar. Es läuft ein Selbstverzehr an, der die notwendigen Funktionen sicherstellt. Gleichzeitig habe ich einen Überschuss an Säuren durch meine völlig überspannte Lebensweise und die fehlende Möglichkeit der Ausscheidung, was dazu führt, dass der Körper überlastet wird mit Säuren, die ja für sich, das haben wir vorhin besprochen, nichts Schlechtes sind. Diese Säuren müssen aber ganz banal chemisch neutralisiert werden. Entweder über Wassereinlagerung in den belasteten Körperbereichen. Übrigens sind belastete Körperbereiche immer die Bereiche, in denen auch eine psychische Spannung, eine psychische Störung, ein Konflikt vorliegt. Deswegen werden nicht alle an den gleichen Körperstellen dick, sondern es wird jeder spezifisch dick, es wird jeder an spezifischen Stellen Wasser einlagern, an spezifischen Stellen Fett aufbauen und er wird auch, was die Auszehrung, diesen Selbstverzehr betrifft, immer an den Stellen, die seine psychischen Schwachstellen sind, in den zugehörigen Organbereichen ins Defizit geraten. Also läuft einem, bildlich gesprochen, die Laus über die Leber, dann wird es im Bereich der Leber vor allen Dingen zu solchen Auszehrungsprozessen kommen. Also, es werden die nicht überlebensnotwendigen Gewebe nach und nach regelrecht verzehrt, also es werden die Mineralien herausgelöst. In der Folge kommt es zu den bekannten Dingen wie Osteoporose oder auch, was viele dann so ab einem Alter von 40 vielleicht feststellen, zu einem immer lockereren Bandapparat. Plötzlich fangen alle möglichen Gelenke an zu knirschen, zu knacken, man knickt leichter um. Alles indirekte Zeichen für diesen schleichenden Mineralienverlust. Da das fast allen so geht, finden wir das alle ganz normal. Ja? Dieses bei lebendigem Leibe zugrunde gehen, also ich könnte ja jetzt gässigerweise sagen, verrotten bei lebendigem Leibe, ist so normal, dass wir das überhaupt nicht in Frage stellen. Dass das vielleicht viel normaler und natürlicher ist, dass wir, wenn wir für diese entsprechende Zufuhr sorgen und das auch nachhaltig tun, dass wir erstaunlich alt, erstaunlich gesund werden und bleiben, selbst wenn wir in einer so völlig überspannten Zeit leben, das ist eine Vorstellung, die den meisten überhaupt gar nicht kommt. Ist ja so normal. Ich habe ja nun gut 20 Jahre Schulmedizin und Alternativmedizin hinter mir, bis ich dann, das ist ja schon auch eine Weile her, gemerkt habe, dass weder das eine noch das andere wirklich notwendig ist, außer als Selbsterfahrungsprozess. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich bestärke jeden darin, einem gewählten Therapieweg, dem er sein Vertrauen schenkt, zu folgen bis zur bitteren Neige, nämlich bis er feststellt, dass es nicht funktioniert. Und dann kann ich einen Haken dran machen und dann steige ich halt in das nächste Spielfeld ein. Irgendwann komme ich mal an den Punkt an, über den wir heute Abend sprechen, dass ich das nämlich alles eigentlich gar nicht brauche. Und zwar vollkommen gleichgültig, welche gesundheitliche Störung ich habe. Und das ist nichts, was mit meiner Person verknüpft ist. Ich bin vielleicht der Botschafter dieses Wissens. Jeder von euch kann es sich anhand der Zusammenhänge, die ich unter der Überschrift Symplonik beschrieben habe, selber erarbeiten. Das ist das Entscheidende. Nicht glauben, alles prüfen, selber experimentieren, lernen, in einer ganz entspannten, natürlichen Weise zu beobachten und dann werdet ihr feststellen, dass es funktioniert. Also ich habe in diesen ganzen Jahren, ich weiß nicht, wie viele Patienten ich im Laufe der Zeit, heute sind es nur noch Menschen, nur in Anführungsstrichen, früher hatte ich Patienten, bei mir waren es sind auf jeden Fall sicherlich 15, 20, 30.000, ich weiß es nicht. Ich habe nicht einen einzigen gesunden Menschen kennengelernt. Leider mich selber auch nicht. Ja, ich habe genauso auf dem Schlauch gestanden wie jeder andere. Und ich rede auch hier nicht von der totalen Gesundheit, ich rede hier von einer total gesunden Selbstregulation. Für diejenigen unter euch, die vielleicht Fachleute sind, die Grundregulation, so wie sie Pischinger vor vielen Jahrzehnten geschrieben hat. Wir haben natürlicherweise blinde Flecken. Wir müssen auf unserer sprichwörtlichen Leitung stehen, denn wir müssen auch immer wieder Spannung aufbauen. Ohne Spannung gibt es kein Leben. Gilt auch in der Psyche. Das heißt, wir werden immer wieder mal durch blinde Flecken in Krankheiten hineinfallen, aber keine schwerwiegenden Krankheiten, sondern Krankheiten, die wir leicht aus unserer eigenen Selbstregulation, Selbstheilungskraft heraus zur Lösung führen können. Also es ist absolut nicht normal, dass man an Osteoporose und Bändererschlaffung und immer weiter eingeschränkten Organfunktionen nach und nach erstarrt, sich aufweicht, auflockert und zugrunde geht. Absolut nicht. Und es ist zu jedem Zeitpunkt umkehrbar. Zu jedem Zeitpunkt umkehrbar. Man muss nur anfangen. Und zwar im Kopf, mit dem Verstehen und im Bauch und im Herzen. Man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Und unsere überspannte Lebensweise, die ist im Grunde genommen nur ein weiterer Sargnagel in diesem Prozess. Wenn ich Lebensmittel zu mir nehme, die Mineralien nicht mehr enthalten, die ich brauche, und Mineralien sind die Schlüsselfunktion. Ich brauche keine Vitamine zu essen, ich muss keine Hormone zu mir nehmen, ich muss auch keine, wenn ich verstanden habe, dass es tatsächlich so möglich ist. Wer will, kann weiter an Vitaminzufuhr glauben oder nimmt Hormone oder sekundäre Pflanzenstoffe, sonst etwas. Brauche ich alles nicht. Ich kann es wesentlich einfacher machen. Es ist eine Frage, auf welcher Ebene dieser Baumstruktur ich mich bewege. Aber selbst unsere überspannte Lebensweise lässt sich damit ohne weiteres ausgleichen. Aber eben nicht allein über die Ernährung. Und das ist messbar. Also ich betone noch einmal, die Mineralien als solche sind ja keine Wirksubstanz, sie sind nur Bausteine. Das heißt, ich muss einen geistigen Ordnungsprozess anregen. Krankheit generell, das ist nicht Thema des heutigen Abends, aber das mag jeder vielleicht als Anregung nehmen, um es zu vertiefen. Krankheit generell hat immer nur eine Botschaftfunktion. Das Krankheitsverständnis der Schul- und Alternativmedizin ist völlig neben der Realität. Krankheit ist ein Signalgeber. Will eine Neuorientierung anregen. Mehr nicht. Wenn ich diese Neuorientierung zulasse, heilt jede Krankheit. Ihr habt die Bilder von Bernd gesehen, er hat seine Neuorientierung vollzogen. Er hat, das habe ich nicht dazu gesagt, er war 4 Wochen bei mir und hat dann als neugieriger Schulmediziner seine Leber und seine Blutwerte überprüfen lassen und die waren 4 Wochen nach Start dieser Neuorientierung zum ersten Mal seit über 20 Jahren vollkommen ohne Befund. Gesundes Blut, gesunde Leber, als wenn nie etwas gewesen wäre. Aber es ist wichtig, die Definitionen zu klären. Also begnügt euch nicht mit so einem Stichwort wie beispielsweise Zellintelligenz. Gleichgültig, wie viel Wahres da dran ist. Oder an den vielen anderen Schlagworten. Fragt nach, überprüft, beobachtet selber, was ist die zugrunde liegende Naturbeobachtung. Gibt es die nicht, ist das zunächst mal alles nur Spekulation. Nun gibt es einen entscheidenden Punkt noch, ich hatte ihn vorhin kurz angesprochen, zum Thema Mineralien und Chemie generell. Die Chemie versteht sich als sehr bodenständige Wissenschaft, das ist völlig korrekt und sollte mit der besagten Naturbeobachtung beginnen. Was dem Chemiker allerdings entgangen ist bis heute, was die Quantenphysik tendenziell aufgreift, ist die Tatsache, dass chemische Verbindungen Informationen transportieren können. Also dass es nicht damit getan ist, zum Beispiel ein Natriumhydrogencarbonat oder irgendein Calciumsalz dem Körper zuzuführen. Das ist zwar dann chemisch korrekt, würde die biochemischen Anforderungen befriedigen, aber würde nicht unbedingt bedeuten, dass es tatsächlich zu einem, selbst wenn die Psyche mitspielt, zu einem gewünschten Erfolg kommt. Auch das ist wieder anhand eines ganz einfachen alltäglichen Beispiels nachzuvollziehen, was ich damit meine. Wir stellen 10 Köche in eine Großküche. Jeder kriegt dieselben Arbeitsgeräte, hat denselben Arbeitsplatz. Jeder kriegt dieselben Zutaten, um ein bestimmtes Rezept, sagen wir mal eine Torte, herzustellen. Und das machen die alle gleichzeitig. Nebeneinander, damit wir auch dieselbe Tageszeit, dieselbe Mondstellung haben und Saturn und Pluto und sonst was, alles identisch. Was wird hinterher mit den 10 Torten sein? Jede schmeckt anders. Jede schmeckt anders. Es haben aber alle dieselben Zutaten gehabt, haben dieselben Geräte verwendet. Trotzdem schmeckt jeder anders. Anderes Beispiel, in der Wurstwarenfabrik, da wird ja das Brät, also dieses für die Wurst, dieser Teig, dieser Wurstteig, der wird gekuttert, so nennt man das. Und beim Kuttern kommt es auf 1 bis 2 Stellen hinter dem Komma an, was die Drehgeschwindigkeit der Schlagmesser betrifft, ob die Wurst hinterher schmeckt oder nicht. geringfügigste Abweichungen von der Drehgeschwindigkeit führen zu einem total veränderten Geschmack bis dahin, dass man das ganze Brät oder diesen Wurstteig wegschmeißen muss. Die Substanz ist in jedem Fall das Gleiche. Und letztes Beispiel, was man in der Homöopathie auch gerne verwendet und was vielleicht noch anschaulicher ist, wenn ich eine Kassette habe, also eine ganz gewöhnliche Kassette, die ich mit Musik oder mit Sprache bespielen kann, dann habe ich zu jedem Zeitpunkt chemisch, physikalisch ein und dasselbe. Ein Band, was aus bestimmten Elementen besteht, bestimmten chemischen Verbindungen, aber mal ist Sprache drauf, mal ist Musik drauf, mal ist gar nichts drauf. Das heißt, es ist nicht damit getan, sind wir bei den Mineralien, auf ein Etikett zu schauen und sagen, ja, die und die Verbindung, damit kann ich zwar eine erste Orientierung über die Sinnhaftigkeit der chemischen Rezeptur sagen, aber ich kann über die Auswirkung dieser Mischung überhaupt nichts sagen. Gar nichts. Dafür muss ich, wenn ich das verstehen will, den geistigen Kontext betrachten. Das ist etwas, was wiederum bei den Schamanen seit langer Zeit bekannt ist. Die Schamanen machen ja nichts anderes als Szenarien zu schaffen, an die der zu Heilende glaubt, das seine Glaubenssysteme bedient, und aus diesem optimalen Szenario heraus gibt er Anstöße zur Heilung. Und wenn ihr verstehen wollt, ob eine Rezeptur funktioniert und was sie in euch auslösen kann und wird, dann schaut euch die Entwicklungsgeschichte an. In was ist ein Produkt eingebettet? Eine Mineralienmischung beispielsweise eingebettet. Stammt sie aus der Idee des Kampfes gegen Krankheit, dann werdet ihr einen Kampf gegen die Krankheit mit dieser Mischung inszenieren. Stammt sie aus einem Zusammenhang des Verstehens, also Krankheit ist ein Signal, will eine Neuorientierung und sonst nichts, dann wird ein tatsächlicher ursächlicher Heilungsprozess damit in Gang gesetzt. Ein und dieselbe Rezeptur, völlig unterschiedliche Ergebnisse, wie bei den Köchen. So, und damit bin ich dann mit dem, was ich mir aufgeschrieben habe, fast durch. Und dann können wir, sofern wir noch Zeit haben, uns gerne über Fragen hermachen. Wir haben Wasser, wir haben verschiedene Wasseraufbereitungssysteme. Da steht ein Spezialist für ein, nach meiner Einschätzung, wirklich gutes Wasser, intelligentes Wasseraufbereitungskonzept, der Yasin Akgün. Dann geht es um Mineralien. Da gibt es eine riesige Flut von Möglichkeiten. Ich habe mich vor über 10 Jahren entschlossen, eigene Mineralienmischungen zu entwickeln für die Bedienung dieser beiden ersten Äste und der direkten ersten und zweiten nachfolgenden Ebene. Einfach und überschaubar. Und es geht darum, als dritten großen Bereich das Thema Elektrizität, Kraft, Geist, Spiritualität zu bedienen. Und das ist ein geistiger Ordnungsprozess, dass ich verstehe, wir sind ja nun mal alles Kopfmenschen, dass ich verstehe, meinen Kopf dabei sinnvoll einsetze, was Krankheit wirklich ist, was Gesundheit wirklich ist, welche Gesetzmäßigkeiten bestimmen das. Wenn ich mich an diesen Gesetzmäßigkeiten orientiere, dann werde ich mit vorhersagbarer Klarheit Schritt für Schritt in einer erstaunlich kurzen Zeit meine Erfolge feiern können. Und den Kopf zu bedienen, der Kopf ist ja im Prinzip doof, ja, auch wenn uns das gar nicht passt, er ist schon, das ist der einzige Bereich, wo ich es für zulässig halte, von einem Biocomputer zu sprechen. Er ist tatsächlich so etwas wie ein Biocomputer. Wenn ich ihn mit Blödsinn füttere, kommt am Ende Blödsinn raus. Wenn ich ihn mit intelligenten Zusammenhängen auf der Basis von Naturbeobachtungen füttere, dann kommt am Ende auch was Intelligentes heraus. Ich erkenne plötzlich Zusammenhänge, ich verstehe etwas. Wenn ich etwas verstanden habe, muss ich darüber nicht mehr grübeln. Und wenn ich nicht mehr grübeln muss, habe ich mehr Zeit zum Fühlen. Denn Denken und Fühlen ist ebenfalls ein solches Basiswechselspiel der ersten beiden großen Hauptäste. Wann kann ich nur leben? Wann findet mein Leben statt? Von der Zeit, also ich will jetzt auf die Zeit hinaus. Wann? Was ist das jetzt? Ja, was ist die Gegenwart?
Momentaner Wechsel von Spannung und Entspannung. Oder von Ladung und Entladung.
Bleibt bitte bei euren Überlegungen ganz strikt bei der Zeit. Ich habe da eine Vergangenheit, ich habe da eine Zukunft. Ich habe vielleicht sogar auch jetzt eine bestimmte Uhrzeit. Wann ist dieses Jetzt?
Der Wechsel von Zukunft in die Vergangenheit.
Viel einfacher. Betrachtet es mal geografisch. Geografisch? Gott, geometrisch. Welche geometrische Figur gibt dem das Jetzt wieder, die Gegenwart? Der Punkt. Unendlich klein oder unendlich groß. Ja, ich kann andersherum mich auch der Lösung annähern, indem ich mich frage, wann kann ich denn fühlen? Ich kann ja nur jetzt fühlen, jetzt im Moment. Ich kann jetzt im Moment Freude empfinden, ich kann jetzt im Moment Trauer empfinden. Nicht vor einer Sekunde, noch nicht mal vor den Bruchteilen einer Sekunde, auch nicht in Bruchteilen einer Sekunde. Da kann es schon sein, dass ich von der Freude in die Trauer hineingleite, ohne dass ich es auch nur Bruchteile von Sekunden vorher weiß. Leben findet nur jetzt in einem unendlich winzig kleinen Augenblick, der sich als Punkt darstellt, geometrisch statt. Und um diesen Punkt konkurrieren, denken und fühlen, in jedem einzelnen Augenblick unseres Lebens. Je mehr ich denke, umso weniger kann ich fühlen. Deswegen ist ja das heutige Herrschaftsmodell in diesen modernen Gesellschaften, dass man die Menschen am Rennen hält, dass man sie am Denken hält, dass man sie am Zweifeln hält, dass man sie mit Fragmentwissen füttert, damit keine Zusammenhänge erkennbar werden. Denn wenn ich einen Zusammenhang erkenne, kann ich etwas zu Ende denken. Wenn ich etwas zu Ende gedacht habe, gibt es keinen Grund mehr, darüber nachzudenken. Folglich steht im gegebenen Moment viel mehr Raum fürs Fühlen zur Verfügung. Und dann werde ich intuitiver. Je intuitiver ich bin, umso klarer spüre ich, was für mich jetzt im Moment wirklich passt. Das ist jetzt eine Schleife, mit der wir ebenfalls wieder auf die Art und Weise der Gesundung zurückkommen. Krankheit ist ein Signal, will eine Neuorientierung, will eine Lebensoptimierung. Selbst für einen Krebskranken will Krankheit nichts anderes als Lebensoptimierung. Lerne dich selber besser kennen. Verhalte dich deinem Leben und den Dingen, die für dich wirklich wichtig sind, angemessener, dann brauchst du dieses Signal der Krebserkrankung nicht mehr. Und dann endet das. Ich habe bei mehr als einem Spontanheilungsprozess nach jahrzehntelangen Krankheitsvorgeschichten daneben gesessen, habe damals gestaunt, habe das geglaubt zu verstehen, bis ich dann selber nach 17 Jahren einer wahnsinnigen Neurodermitis, wo ich mich von Kopf bis Fuß gekratzt habe, von einem Augenblick zum anderen innerhalb von 48 Stunden plötzlich gesund wurde. So, als wenn ich niemals irgendetwas gehabt hätte. Und davor habe ich Tod und Teufel veranstaltet. Ich habe ja wie jeder andere geglaubt, was Krankheit ist. Ich habe ja als Mediziner meine eigenen Versuche, also heroische Selbstversuche gemacht, nachdem mir kein Spezialist, zumindest in Deutschland, nicht helfen konnte. Und bin kreuz und quer durchs Land gereist, habe dann später meine eigenen Experimente gemacht, aber immer aus dieser Fixierung heraus, Krankheit ist was Böses, das muss ich bekämpfen, ich muss so schnell wie möglich gesund werden, auf die Idee, dass es nur um eine geistige Richtungsänderung geht, die dann vielleicht sinnvollerweise noch von einer Handvoll Mineralien begleitet wird, das war mir völlig schleierhaft. Also denken und fühlen, um darauf zurückzukommen, das ist die Konkurrenz um den gegebenen Moment. Denke ich Dinge zu Ende, muss ich weniger denken, fühle ich mehr. Je mehr ich fühle, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass ich krank werde. Jede Krankheit, absolut jede Krankheit, ist immer nur ein blockierter Gefühlsprozess. Sonst nichts. Und ich kann das mit Mineralien nicht wegzaubern, auch wenn wir jetzt uns sehr bodenständig durch die Physik, durch die Chemie bewegt haben, in relativ rasanten Etappen, aber unter dem Strich ist das nichts anderes als das organische Fundament. Im Kern geht es darum, dass die Weichen in der Psyche gestellt werden. Also füttert euren Biocomputer im Kopf mit sinnvollen Dingen. Und das ist das, was ich vor allen Dingen heute mir als Anregung wünsche, dass mir das gelungen ist, es in möglichst kurzer, knapper Form rüberzubringen. Fangt an, die Dinge selber zu beobachten, selber zu durchdenken, kommt mehr zur Ruhe, verwendet die passenden Mineralien dafür und werdet mit viel Erstaunen und Faszination feststellen, dass sich die Dinge erstaunlich leicht bewegen lassen. So, jetzt habe ich alles durchgerattert, was ich mir aufgeschrieben habe. So. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, haben wir noch Zeit?
Ich glaube schon. Es ist 19.40 Uhr.
Ja, immerhin satte 10 Minuten. Gibt's Fragen? Kann auf artverwandt drumherum sein. Was? Bitte?
Der blockierte Gefühlsprozess, welcher Gedanke bricht dich dann, bringt dich dahin, dass das nicht bereits eine Kompensation ist und die Ursache?
Hast du ein konkretes Beispiel?
Nein. Dann nehmen wir Bernd.
Bernd, Sir Peter. Wir kennen uns, ne?
Ja.
Die ruhige Gesichter, dich auch, ne?
Nee,
nein? Ich hätte jetzt schwören können. Gesichter kommen irgendwie bekannt vor. Ein blockierter Gefühlsprozess. Kannst du mir die Frage nochmal mit anderen Worten stellen?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, es klang so, als wäre der blockierte Gefühlsprozess im Prinzip die Ursache des Problems. Oder der Erkrankung.
Ja.
Also, und ich frage mich, kann das nicht aber auch eine Kompensation sein? Sprich, die Ursache eine andere als das blockierte Gefühl.
Also ich versuche es mal, wenn das jetzt nicht die Antwort ist, dann muss ich nochmal Anlauf nehmen. Also ich beschreibe mal kurz mit einigen wenigen Sätzen, wie unser Wesen aufgebaut ist. Also mir ist auch wichtig, klare Begriffe zu verwenden. Unter Umständen muss man auch mal im Abgleich, im Gespräch miteinander klären, wer denn was wie verwendet. Ich habe festgestellt, als ich damals nach meiner Spontanheilung mein zweites Buch geschrieben habe, das war so eine fixe Idee, das war auch in den 48 Stunden, wo der Heilungsprozess ablief, klar, dass ich das schreiben musste. Das hat dann zwar noch ein halbes Jahr gedauert, also es war einige Katastrophen später, denn mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Wir haben Begriffe zu klären, was interessanterweise die moderne Wissenschaft, die moderne Psychologie überhaupt nicht macht. Wenn einer von Seele spricht, dann meint er dies, der nächste meint wieder das, für den einen ist es für den Bewusstsein dieses, für den anderen ist Unterbewusstsein jenes. Für die Positivdenker ist das Unterbewusstsein ein programmierbarer Biocomputer. Das ist von der Grundannahme falscher, wie es gar nicht sein kann. Damit muss ich vor die Wand laufen. Gar nicht möglich. Also das Wesen ist für mich die Gesamtheit unserer Existenz. Weitaus mehr als jetzt unser physischer Körper und dieses jetzige momentane Leben. In diesem Wesen lassen sich im Großen und Ganzen 3 Ebenen identifizieren. Das eine ist, das Äußerste ist die Persönlichkeit, die Persona, wie im alten griechischen Schauspiel, also die Maske. Das ist das, was ich nach außen rauslasse, die Rolle, die ich spiele, die Rolle, die ich erzeuge, unter dem Verbergen natürlich auch von bestimmten Eigenschaften, von denen ich nicht so gerne hätte, dass der andere sie mitbekommt. Darunter liegt, astrologisch berechenbar, die Charakterstruktur. Da gibt es bestimmte Stärken, Talente, Begabungen. Und auch hier und da natürlich Schattenseiten bzw. unentwickelte Bereiche. Und nochmal darunter, und das ist etwas, was ich für mich aus diesem simplonischen, auf 2 Grundkräfte reduzierenden Denken vor einigen Jahren ergeben hat, darunter gibt es eine Ebene, die die Psychologie bis heute überhaupt noch nicht kennt. Das ist eine Ebene, die habe ich den negativen Kernreaktor des Lebens genannt oder die Ebene der negativen Grundannahmen. Denn mir ist irgendwann klar geworden, wenn Leben immer ein Wechselspiel zwischen Plus und Minus und Energiefluss ist, dann muss in der Psyche irgendwo ein richtig fetter Minuspol sein. Und den habe ich in der normalen Psychologie nicht gefunden. Dann wurde mir halt klar, es gibt unterhalb dieser Charakterebene, den Charakter verwende ich, um die Persönlichkeit zu erzeugen. Also ich verwende meine Talenten und Stärke beispielsweise, das mag jetzt auf deine Frage hinzielen, die verwende ich, um bestimmte Schattenseiten von mir vor anderen, vielleicht sogar auch vor mir selbst zu verbergen. Also wenn ich jetzt beispielsweise daran glaube, strohdoof zu sein, bin aber charakterlich gut ausgestattet mit Intelligenz, dann verwende ich meine Intelligenz, um die Dummheit zu verbergen. Also den Glauben, dass ich dumm bin, obwohl ich gar nicht dumm bin. Ja, dann verberge ich das nach außen und ich verstecke es auch vor mir selber. Dieses Ich bin dumm wäre jetzt auch eine solche negative Grundannahme, die unterhalb dieser Charakterebene in diesem Sumpf vorhanden ist. Das hat mich immer wieder an dieses Bild aus dem Tarot erinnert, der Lotus, also diese wunderschöne Blüte, die wirklich aus dem Sumpf herauswächst. Und das passt schon wunderbar auch für die gesamte Struktur eines menschlichen Wesens. Es gibt also in der Tiefe eine Reihe von negativen Grundannahmen, die uns überhaupt erst in Bewegung versetzen. Wenn ich geboren werde und alles ist perfekt, werde ich mich dann bewegen? Was passiert, wenn ich einem Löwen in freier Wildbahn jeden Tag seine Keule unter die Akazie schmeiße? Der bewegt doch seinen Hintern nicht mehr. Ja. Der holt sich jeden Tag seine Keule ab.
Ich würde dazu gerne was sagen, weil so wie ich die Frage verstanden habe, war ja, was die Ursache sein kann. Wenn Sie jetzt sagen, dass die Grundannahme, ich bin dumm, das andere überspielt oder verdeckt. Mhm. Aber die Frage ist vielleicht nur das Wissen darüber, dass ich intelligent bin, nicht vorhanden und löst. Ist das dann nicht die Ursache dafür, dass es auslöst, dass die Grundannahme ist, ich bin dumm?
Das habe ich jetzt nicht verstanden, da bin ich zu dumm.
Sie haben gesagt, dass es eine Grundannahme, ich bin dumm, ja sein kann,
ja?
Dass eben die Charaktereigenschaften überspielt werden oder verborgen werden oder eine Persönlichkeit auf eine Maske gezeigt wird, die einfach was anderes vorgibt. Mhm. Und ich damit ja nicht in meiner Charaktereigenschaft oder meiner Gefühlswelt lebe und damit diese Gefühlswelt blockiert ist. Mhm. Aber ich würde noch weitergehen und sagen, eben auf die Frage hin, wo kann die Ursache sein? Ist eben die Ursache dieser Minuspol oder ist die Ursache das, dass ich über meinen Pluspol noch nicht Bescheid weiß, weil ich keinen Erfahrungswert darüber habe?
Nee, der Pluspol ist ja eigentlich jetzt in dem Beispiel mit der Intelligenz, mit der vorhandenen Intelligenz bekannt. Also ich habe jetzt bei solchen Klärungsprozessen, die ich mache, um diese negativen Grundannahmen offenzulegen. Also dass man, die Grundidee dabei ist dabei, nicht mehr vor sich selber fliehen muss. Habe ich auch immer wieder im äußeren Leben sehr erfolgreiche Menschen da gehabt, die aber in der Tiefe fest davon überzeugt waren, ohne dass sie sich darüber im Klaren waren, ich bin ein Nichts, ich bin ein Versager und ich bin dumm. Also sie haben praktisch in der Tiefe diesen Glauben, den haben sie im Grunde genommen von klein auf mit durchs Leben geschleppt, sind aber von ihrer charakterlichen Grundausstattung so aufgestellt, dass sie intelligent handeln können. Also die verwenden dann ihre Intelligenz, um vor sich selbst diese geglaubte Dummheit zu verbergen und nach außen hin auch entsprechend wirken zu können. Es gäbe natürlich auch durchaus die denkbare Kombination, dann geht das von unten bis oben durch, wenn jemand glaubt, er ist doof und hat dummerweise auch bei der charakterlichen Grundausstattung die Intelligenz versäumt, durch Geburt verpasst, Planetenkonstellation passte nicht, dann wird er nach außen natürlich auch dumm erscheinen.
Ja, aber arbeiten Sie dann an dem Grundsatz, dass dieser Mensch das verändert, dass er diese Grundannahme hat, er ist dumm,
ja,
zu verändern, oder dass er das kennt, zu wissen, dass er eben intelligent ist?
Ganz, finde ich klasse, die Frage. Ich arbeite an überhaupt gar nichts, sondern ich habe irgendwann kapiert, dass es nicht darum geht, weil wir ja hier auch über Elektrizitätsphänomene sprechen, diesen Minuspol aufzuheben. Würde sich dieser Minuspol ausgleichen zu Lebzeiten, dann wäre die Folge, dass der Lebensprozess als solcher nicht mehr möglich ist. Denn der Motor unseres Lebens, unsere Sehnsüchte, unsere Visionen, unsere Träume, alles das entsteht letztendlich aus der Flucht vor diesen negativen Grundannahmen. Trotz allem, in dem Augenblick, wo diese negativen Grundannahmen bekannt sind, ist das ein für sich identifizierter Bereich innerhalb des eigenen Wesens. Und auf der anderen Seite gleichzeitig entsteht eine neue Position, zum einen schon mal im Kopf, dadurch, dass ich erkenne, das Problem hat ja jeder. Also wenn es jeder hat, brauche ich es weder vor mir noch vor anderen zu verstecken. Und es wird klar, dass es vom Leben auch prinzipiell nicht zu trennen ist, denn das ist praktisch der Antrieb, der mich dazu bringt, heil zu werden. Daher kommt ja auch diese Uridee des Heilens, des Heilwerdens, der Heilung. Ich will ganz werden, ich strebe zum Licht, jede Motte strebt zum Licht, jeder Mensch strebt zum Licht, jede chemische Reaktion sucht die Vereinigung, alles will eins werden. Im Reagenzglas, genauso wie im menschlichen Entwicklungsprozess. Also, ich entdecke sozusagen mit einem selbstironischen Schmunzeln diese negativen Grundannahmen, die meine ganze Flucht ein Leben lang unterhalten haben, und stelle fest, erstaunlicherweise kann ich das mit einer relativen Heiterkeit zur Kenntnis nehmen, kann mich sogar mit anderen, die ebenfalls einen solchen Klärungsprozess vollzogen haben, austauschen. Und wenn es jetzt um Krankheit geht, dann bedeutet dieses Eintauchen und Erkennen dieses inneren Sumpfes, aus dem die Lotusblüte der Heilung wächst, dass damit schon praktisch der erste Schritt zur Heilung vollzogen ist. Weil ich nicht mehr meine charakterlichen Stärken dazu verbrauchen und gebrauchen muss, um das wegzudrücken. Also dieses Kompensieren und Wegdrücken ist dann in dem Augenblick, wenn ich es einmal durchdacht habe und anfange, das zu fühlen und mir auch klar wird, dass mich das ein Leben lang begleiten wird und sozusagen mein Lebenselixier ist, so wie der Sumpf für die Lotusblüte das Lebenselixier ist, brauche ich, dafür müssen aber die Definitionen dann passen, ich muss kapieren, wie das Leben funktioniert, sonst geht das nicht. Sonst will ich es ja nur beiseite schieben. Ja. Ist das jetzt...
Nee, aber es war gut.
Hier muss ich leider jetzt abbrechen, weil gleich geht die Vorstellung los. Aber wir können gerne noch im Aquazentrum weitermachen. Das ist hier zwei Eingänge weiter. Wir werden so alle zusammen oder hintereinander hindackeln, wenn ihr wollt. Und da können wir gerne noch ein bisschen Wasser trinken und über das ganze Thema noch sprechen.
Ich spendiere noch eine halbe Stunde. Wer mag.
Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Und ich hoffe, das war im Kino jetzt mal ein anderer Ort, dass es euch allen gefallen hat. Und diese Sache wird es dann auch verfügbar geben, was wir hier jetzt aufgezeichnet haben. Wie das dann sein wird, wird dann Uli euch per E-Mail und ich euch per E-Mail dazu leiten, ja?
Das war ein Kino, keine Schwitzhütte.
Danke vielmals und bis bald.
Danke dir. Ja, gern geschehen.
Mic check 1, 2, 1, 2. This is Britney Starr. Kicking it with my main man Zanim from Germany.
Thank you.
And my home girl, my sister from another mother, Claire, on the guitar.
Thank you.
So, we're about to just give you a little bit of Al Green. This is the international fest, music fest going on right now.
Okay. Yeah.
If I gave you my love, I tell you what I do. I'd expect a whole lot of love out of you. Hey, you got to be good to me. I'm gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. Hey, simply beautiful. What about the way you love me?
Und hat's euch gefallen?
And the way you squeeze me. Hey, oh, you're simply beautiful. Hey, beautiful, yeah. Oh, when you get right down to it. Oh, 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 beautiful, yeah. Hey, hey, oh, when you need me, I'll be right there. Baby, baby, beautiful, yeah. Hey, simply beautiful. That's it. That's it, that's all. I want to hear it.
Stop it. I'm sorry, I messed up. I was like, oh, shit. It's simple, but
oh,
I just...
Oh, I have to go downstairs.
It was good.
Thank you.
Thank you. Can I hear it?
I can make a video.
You can rewind it?
Link.
You can rewind it and play it back.